ARD.
Weil das ist ja wie Pippi Langstrumpf in alt. Ich kann machen, was ich will, weil ich einfach zu viel gemacht habe. Meine Seele kam nicht mehr mit. Für mich war eine schöne Sexualität zu haben, war richtig, das war ein Arbeitsschritt.
Das finde ich richtig cool, dass du das gemacht hast.
Ach, schön, dass du das sagst.
Wirklich.
Das freut mich.
20 ist auch irgendwie ganz süß, aber da ist ja alles noch vor einem. Wirklich der ganze harte, schwere Weg.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Von Maren Kräumann zum Beispiel habe ich unheimlich viel gelernt. Es gibt viele Wörter, mit denen man sie beschreiben könnte. Comedy-Legende, Grande Dame des Kabarett, Schauspielerin ist sie auch noch und vielfältig engagiert. Ich habe sie aber vor allem als unheimlich herzliche und neugierige Person kennengelernt. Da war einfach direkt ganz viel Wärme im Studio, als sie da ankam. Maren ist 75, mehr als doppelt so alt wie ich, und im Laufe des Gesprächs gab es mehrere Momente, die mir bewusst gemacht haben, wie unterschiedlich unsere Leben dadurch sind und wie unterschiedlich auch unser Aufwachsen war. Maren ist in einer Zeit groß geworden, in der Schüler noch geschlagen wurden, Frauen an den Herd gehörten und Sexualität ein komplettes Tabu war. Sie hat mir erzählt, wie sie in den 50er und 60er Jahren aufgeklärt wurde und wie sie später ihr Lesbischsein erkannt und erkundet hat. Es ging aber nicht nur um Geschlechterfragen, sondern auch um ihre Bühnenprogramme und Fernsehrollen, in denen sie ihrer Zeit in vielerlei Hinsicht voraus war. Wie fühlt sich das heute an? Warum hat Maren trotz unzähliger Auszeichnungen und Erfolge immer noch Selbstzweifel? Und wie blickt sie aufs Alter, eine Lebensphase, die für die meisten von uns ja noch so weit weg scheint und in der sie mittendrin steckt? Auch hier hat sie mich mit ihrer Perspektive echt überrascht und zum Nachdenken gebracht. Außerdem ist uns bei der Vorbereitung noch eine Panne passiert, die, glaube ich, mit niemandem so lustig ausgegangen wäre wie mit Maren. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Hier kommt eine gute Stunde mit Maren Kräumann. Ja. Ich mache das, Maren, seit ein paar Folgen, dass ich mir immer von meinem Gast eine Frage für den nächsten Gast mitgeben lasse.
Ah.
Und oft, also du wirst nachher auch noch danach gefragt, und oft ist es was, das kommt dann so im Laufe oder zum Ende des Gesprächs, aber die Frage, die mein letzter Gast mir mitgegeben hat, die bietet sich einfach sehr an für den Anfang. Das war Jonas Winkler, der ist berühmt geworden mit Handwerkvideos auf YouTube, und ja, er wusste nicht, dass du kommst. Ne? Das habe ich ihm nicht gesagt. Ich habe gesagt, was ist eine Frage, die ich stellen soll?
Wie geht es dir? Ich finde, das ist eigentlich die wichtigste Frage. Ne, also man vergisst das so oft, einfach mal zu fragen, wie geht's dir?
Wie geht es dir?
Das fand ich süß, toll. Das kam bei ihm wie aus der Pistole geschossen.
Total süß.
Ja.
Ja, weil das so eine Frage ist, die so als Formalität behandelt wird. Und eigentlich muss man sie ja ernst meinen. Und es ist gut, wenn man sie ernst meint, weil da kommt dann auch was, wenn man es ernst meint. Und nicht alle sagen, ja, super, und du, so, das ist ja, das gilt ja nicht. Aber wenn man sagt, wie geht es dir? Jeder hat was erlebt an dem Tag. Zum Beispiel, mein Fuß ist leicht angebrochen, mein linker Fuß. Ja, sowas, ne, kommt raus, fragt einen ja niemand so. Erwartet man ja auch nicht, aber tut ein bisschen weh, schwillt an, wenn ich sitze. So. Ist überhaupt nicht dramatisch. Aber das ist sowas, wo ich dann schneller am Tag müde werde, weil dieser Fuß irgendwie nicht ganz funktioniert. So, aber sonst geht es mir super. Ich bin gut gelaunt. Meine Ayurveda-Kur ist noch nicht allzu lange her, über Neujahr. So in Sri Lanka. So, ich bin gut erholt und
Ja, es ist, ich finde auch, das ist mir dann aufgefallen, als ich über seine Frage nachgedacht habe, wie schnell man das immer so, also man antwortet ja auch oft nicht mit der Wahrheit, ne?
Meistens nicht.
Das ist so der Starter für so eine Unterhaltung, und dann sagt man, ja gut, und dann geht's weiter.
Ja, ja.
Und wie radikal das eigentlich ist, wenn man mal ehrlich antwortet und die Leute damit auch überrascht manchmal.
Und wie viel das fordert, dass man nämlich auf einmal zuhört und so eine Art von Empathie aufbringen muss, zu der man vielleicht gar keine Lust hatte, weil man das nur als Floskel für den Einstieg ins Gespräch nutzen wollte. Und das finde ich eine tolle Frage.
Ja, und sie auch mal wieder ernst zu nehmen. Also danke, Jonas. Und ich finde, was da auch dranhängt, ist, wie geht's dir gerade, ist ja auch immer ein bisschen was von, wo stehst du gerade, oder? Also wo bist du gerade so in deinem Alltag, in dieser Woche oder in deinem Leben?
Ja.
Wie ist das bei dir?
Ja, ich bin in so einer Phase, wo ich ein bisschen weniger arbeiten will. das fällt mir schwer, weil ich so schlecht Nein sagen kann und leicht zu bequatschen bin, eigentlich durch Zuwendung. Also wenn jemand sich wirklich auf mich einstellt und paar nette und kluge Sachen sagt, bin ich so, sofort in Gefahr, zu sagen, ja, das muss ich jetzt doch machen und die sind so nett und das ist ein tolles Projekt und so. Mhm. Und es fällt mir richtig schwer, dieses Absagen. Ich muss es aber durchhalten, weil ich einfach zu viel gemacht habe und das nicht mehr, das würde ich so sagen, meine Seele kam nicht mehr mit bei den Sachen, die ich gemacht habe. So.
Woran hast du das gemerkt?
Naja, ich brauche so lange zum Verarbeiten. Ich weiß nicht, vielleicht brauche ich länger zum Verarbeiten als andere Leute. Jedenfalls, wenn ich zum Beispiel in einer Talkshow bin und dann sind 6 andere Leute und noch Backstage und so, dann habe ich das Gefühl, ich habe da doch mit so vielen Leuten zu tun gehabt. Dann brauche ich mindestens einen Tag, um diese Menschen sacken zu lassen und irgendwas abzuschließen und nochmal durch den Kopf mir gehen zu lassen oder so. Und ich brauche einfach, ich kann dann nicht zum nächsten, wenn ich irgendwie so einen Auftritt hatte, auch wir, was wir jetzt machen, da gehe ich nicht in 2 Stunden zum nächsten Podcast oder so. Das ist die Aufgabe für den Tag und mindestens für den Tag und wahrscheinlich in der Nacht auch noch und dann denkt man drüber nach, was hätte ich besser sagen können, was habe ich doch nicht gesagt, was ich sagen wollte, wie fand ich die, wie war eigentlich der Kontakt, möchte ich die wieder, so, da geht doch ganz viel los. Und ich brauche immer, auch je älter ich werde, immer länger dazu, das wirklich zu verarbeiten. Ich könnte natürlich auch drüber weggehen und sagen, ich bin Profi, ich mache, komm, wer ist da, komm, mache ich hier 2
rein,
am Tag.
Raus, egal.
So, egal. So, da, so gibt's, das ist ja bei den Polit-Talkshows so. Also zum Beispiel, da gibt's ja so ganz also ich empfinde zum Beispiel den Kubicki als wahnsinnig abgebrüht. Der macht das, glaube ich, so. Der geht rein, nimmt niemand wahr und ist sehr schnell mit seinen Antworten, ist sehr, sehr intelligent und bastelt sich so schnell zusammen, aber hat nichts zu tun mit der Umgebung, in denen er ist, wahrscheinlich, in der er ist. Wahrscheinlich würde er es sonst auch gar nicht so effizient abhaken können, alles. Mhm. So, und das kann ich eben nicht so machen. Und ich denke immer, das war jetzt doch was Besonderes und wie fand ich das und was ziehe ich für Lehren daraus fürs nächste Mal, würde ich das noch, so war ich gut noch vorbereitet, also auch viel mit Selbstzweifeln auch, aber auch einfach das Schöne nochmal rekapitulieren. So und auf mich wirken lassen. So, ich nenne das eigentlich so Wiederkäuen. Mhm. Ich muss so diese Dinge wiederkäuen.
Und kannst du das, ich sag mal, fast schon methodisch? Also setzt du dich dann morgen zu Hause hin und denkst, was nehme ich jetzt aus Deutschland 3000 mit? Bei mir geht's auch. Also ich kann mich da richtig gut reinversetzen, aber es erwischt einen ja an so unverhofften Stellen. Ne? Ja. Oder es ist eben nicht, also ich bin inzwischen so, dass ich versuche, einen Tag die Woche keine Leute zu sehen.
Ja, weil, sehr ne, gut. Weil ich genau Menschenfassen, ich nenne das Menschenfassen.
Ja, danke, das ist ein gutes
das
Wort dafür.
Das ist wirklich nötig auch.
Wie ich sage, klingt so unfreundlich gegenüber den Menschen, aber ich habe es auch so, ich muss das irgendwie verarbeiten und das für mich, muss man sagen, wie es für dich ist, ist ja kein aktiver Prozess. Ich hänge dann so einen Tag durch zu Hause.
Ja, genau.
Ne? Und im Hinterkopf,
glotzen. Ich finde Dumpfglotzen ganz entscheidend. Kann man auch einfach auf dem Sofa sitzen, dumpfglotzen. Kein Vorsatz, auch nicht analytisch jetzt, sondern einfach dumpfglotzen. Und es kommt dann hoch, was hochkommen will.
Ja, oder es sortiert sich irgendwie ein im Hinterkopf und wird dann wieder so ein bisschen so.
Und keine aufgeräumt. Absicht dabei, das ist ganz wichtig, wenn man so absichtsvoll das auch schon wieder.
Kein Anspruch,
effektiv
ne?
machen will und Anspruch und jetzt muss ich das abhalten. Nee, einfach wie ein Gemüse sein oder wie eine Topfpflanze.
Und kommen dir, wenn du sagst jetzt gerade oder ich weiß nicht, wie lange diese Phase ist, wo du schon weniger machst, kommen dann auf einmal auch Sachen hoch, die ganz weit zurückliegen? Oder ist es mehr so,
dass... Ja, es kommen Sachen hoch, die ein bisschen zurückliegen, wo ich merke, die habe ich einfach überdeckt, weil das nächste dran war. Neulich zum Beispiel sah ich eine Kollegin nach langer Zeit wieder. Und wir sprachen und es kam auf einmal Tränen bei mir hoch.
Oh.
Einfach, das war überhaupt nichts Dramatisches, aber es war etwas, was mir nahe gegangen war und wo ich überdeckt hatte, wo ich einfach weitergemacht habe. Und auf einmal, als ich die sah, kam irgendwie das hoch. Es war nicht schlimm. Sie sagte, tut mir leid, ich habe was falsch. Ich sage, nein, du hast gar nichts Falsches gesagt. Das ist, kommt jetzt einfach was hoch, was nicht hochkommen durfte vorher.
Ja.
Und das ist ein paar Monate her und das, äußerte sich in dem Fall so, aber es kann auch sein, dass ich einfach mich freue oder einfach eine abrupte Idee habe oder so, die kommt dann hoch, das ploppt hoch. Und ich habe das Gefühl, dass man verdrängt ja so viel weg, wenn man funktionieren muss. Mhm. Und es bleibt aber, auch wenn man zum Beispiel unaufgelöste Konflikte hat oder Auseinandersetzungen, die man nicht wirklich geführt hat. Also es bleibt, es kommt irgendwo anders eine große Blase hoch und das ist nicht weg. Das kann man nicht wirklich übertünchen.
Mir kommt jetzt gerade, während du das sagst, so ein Zitat in den Sinn, das ich immer sehr gemocht habe von Roger Willemsen. Der hat gesagt, man kann das Leben nicht verlängern, aber man kann es verdichten.
Ach schön,
richtig, ja. Gut, ne? Aber ja. Das klingt ja jetzt auch so, was du sagst, es gibt auch ein zu dichtes Leben, oder? Also wenn man zu viel macht, zu viel erlebt, dann ja. Kann man gar nicht draus ziehen.
Ja, man muss diese Phasen der Verarbeitung haben, ja. Das finde ich. Also einfach immer nur machen, das ist ungesund. Das finde ich total ungesund. Deswegen, ich gehe zum Beispiel, also ich habe mir so vorgenommen, 5-mal die Woche eine Stunde in den Wald, ohne Plan. Also ja. Ich würde auch nie was hören mit Kopfhörern oder so, sondern ich gehe einfach und dann kann hochkommen, was will. Das ist mir zum Beispiel wichtig.
Da hast du ja doch eine Methode.
Ja, wenn man es Methode nennen will.
Ja, aber es ist ein Arbeitsschritt. Ja,
ja,
vielleicht.
Ja, ja. Und ja. Dass ich mir auch die Zeit nehme, weil das musst du wirklich ernst nehmen. Da kannst du keine Mails machen, da kannst du nicht frühstücken, da kannst du nicht mit der besten Freundin telefonieren, da kannst du nicht putzen oder dich duschen oder so, sondern da machst du das. Mhm. Und das ist ja eigentlich nichts. Es ist ja nur Spazierengehen. Es ist nichts, was man unter Leistung abhaken kann. Ja. Und das so ernst zu nehmen, dass ich dafür eine Stunde mir nehme, das ist wirklich eine Entscheidung fürs Leben. Mhm. Also da bewege ich mich und tut mir gut mit der Luft und dann höre ich die Vögel singen und den Specht jetzt klopfen, der fängt jetzt an und manchmal sehe ich einen Hasen oder Wildschweine.
Sehr achtsames. Ja.
Ja, das ist, aber es darf nicht ein Zweck damit verbunden sein, sondern einfach absichtslos. Mhm. Das Absichtslose finde ich ganz toll.
Ich würde gerne mal reintauchen in deine Biografie und es unverschämterweise an meine knüpfen, weil ich überlegt habe, wann du mir zum ersten Mal so ganz doll ins Bewusstsein gekommen bist mit deiner Arbeit. Und das war Mein Leben und ich.
Ach.
Ne? Die Serie, die lief von 2001 bis 2009 auf RTL. Wolke Hegenbart hatte die Hauptrolle, spielte eine Teenagerin, die Tagebuch schrieb und wir haben so an ihrem Alltag teilgenommen. Du warst ihre Mutter und ich war genau in dem Alter. Also ich war immer ungefähr, sie war so ein bisschen älter, sodass man immer so zugeguckt hat und gedacht hat, oh Gott, ich fühl's so sehr.
Warum glauben Mütter eigentlich, dass ihre Töchter unbedingt Tagebuch führen müssen? Für meine kleine Alex. An sich wollte ich niemals ein Wort in das Ding reinschreiben. Aber die Katastrophen der vergangenen Woche lassen mir keine andere Wahl.
Oh Mann, was hab ich das damals geliebt. Alex war so herrlich spröde und hatte immer einen sarkastischen Spruch auf den Lippen. Ich weiß aber auch noch, wie oft ich mich damals für ihre Mutter, also Marens Rolle, fremdgeschämt habe. Heute hingegen finde ich sie einfach nur lustig.
Alex, was ist los mit dir?
Nix.
Alex, wir machen uns Sorgen.
Das ist aber nichts. Wo ist das Problem?
Das Problem ist, dass dein Verhalten immer merkwürdiger wird. Zuerst dachten wir sind schuld. Vielleicht sind wir einfach zu gutmütig.
Oder zu streng.
Oder es liegt an den Drogen, die ich während der Schwangerschaft genommen habe.
Also ich bin sehr dankbar für diese Serie. Das war damals richtig toll. Und jetzt habe ich mich bei der Vorbereitung gefragt, ob sowas auch für dich gibt, rückblickend. Ob es während deiner Jugend und Pubertät so eine Buchreihe oder eine Serie oder irgendwas gibt, wo du gesagt hast, oh, das holt mich total ab gerade.
Das war bei mir die Popmusik. Ich bin ja ohne Fernsehen aufgewachsen. Ich bin Jahrgang 1949 und selbstverständlich hatte man als Tübinger Bildungsbürger und Bildungsbürgerin kein Fernsehen.
Dazu muss man sagen, 60ern. Deine Eltern, beide Geisteswissenschaftler, deine Mama war Doktorin, dein Papa sogar Professor, also richtig.
Klassische Philologie. Ja, und Tübingen sowieso ist ja so eine Uni. So, aber das ging auch, das war auch bei anderen Leuten so. Also aus meiner Klasse hatte eigentlich niemand einen Fernseher. Mhm. Das hat man einfach nicht. Das war gab so eine Haltung gegenüber Fernsehen, wie dann irgendwie 40 Jahre später gegenüber dem Handy. Manche auch, Handy ist ein Teufelszeug oder so. Oder über online, gar nicht. So, und deswegen Fernsehen habe ich keine Kindheitserlebnisse und auch in der Pubertät nicht. Ich habe angefangen, Fernsehen zu gucken, als ich fürs Fernsehen anfing zu arbeiten. Das war in den 80ern.
Das hört sich für mich gerade völlig schräg an. Aber ja, ist einfach wirklich ein ganz anderes Aufwachsen.
Und dafür war umso wichtiger natürlich die Popmusik und das Radio. Mhm. Das Radio, das fing schon an mit dem AFN, American Forces Network. Das war der amerikanische Soldatensender, den hörten meine älteren Brüder. Und da habe ich natürlich Elvis Presley mitgekriegt.
Ach, stark.
58, 57, ja. So. Mein Bruder nahm das immer, mein Bruder Burkhard nahm das auf dem Tonband auf und ich habe das dann mitgehört. Und so war meine erste Popmusikphase durch die Brüder. Und dann, als ich in die Pubertät kam, also so mit 12, 13 oder so, Anfang der 60er hatte ich dann meine eigene Musik entdeckt. Das war die Britpop natürlich, Beatles, Stones, Kings und so weiter, The Who, also Dusty Springfield und so. Das war dann Radio Luxemburg, gab es immer Sonntagabend eine Hitparade, die 20 Top-Songs, und die habe ich dann unter der Bettdecke gehört, weil ich eigentlich schon schlafen sollte, und das war aufregend, und damit habe ich auch Fantasien verbunden, also was ich toll fand, was ich mal erleben will. Oder es ging ja irgendwie immer um Sex, es ging irgendwie um Beziehungen, die meistens nicht klappten. Mhm. Also es gab ja viel mehr Lieder über nicht klappende Beziehungen und so. Das regt ja die Fantasie an. Und ich weiß noch, bei Elvis Presley, da war es ja so, dass wir kannten auch Amerikaner, weil meine Mutter so mit amerikanischen Studenten, so Stipendiaten gearbeitet hat. Und Familien für die besorgt und Deutschunterricht denen gegeben hat und so. Und Amis waren sozusagen da, und das verband ich immer, diese lebendigen amerikanischen Studenten, mit dem Sound von Elvis Presley. Und dann dachte ich, hatte ich aber auch den Quelle-Katalog oder den Neckermann-Katalog, was glaube ich auch. Und da gab es immer so Kleider, so Hemdblusenkleider. Da dachte ich, so ein Kleid würde ich anhaben, und dann hätte ich würde die Wohnung so einen großen, dicken Teppichboden haben, wie ich gehört hatte, dass die amerikanischen Wohnungen alle hatten. Und dann würden die alle so nett sein wie diese amerikanischen Studenten. So, man macht ja dann, man bevölkert so das eigene Hirn mit so einer, auch mit so einer Wohnungsfantasie, und wie man später als Erwachsener vielleicht aussehen würde oder so. Und da war die Popmusik total wichtig. Aber ich kann überhaupt nicht denen, auch zum Beispiel, alle kennen ja zum Beispiel die Titelmusik von Pippi Langstrumpf.
Ja, klar. So,
ich kenne Pippi Langstrumpf als Buch. Und irgendwann war ich mal in einer Talkshow, da musste man Musiken mitsingen. Und dann haben die TV-Musik gespielt, die kannte ich nicht. Ich war die Einzige in dem Raum, die diese Musik nicht kannte, weil ich einfach eine ältere, also ich war einfach älter und hatte jetzt keine Kinder, anhand derer ich das hätte gucken können. Mhm. So, und das hätte der Redakteur sich auch überlegen können, aber hat er nicht genug nachgedacht. Und ich war die Einzige, die dieses Lied nicht kannte. Das war total peinlich. Ja. Total peinliche Situation. War so ein Lied, was alle konnten. Ja, jetzt kann ich es auch. Aber damals hatte ich es einfach noch nie gehört.
Mhm. Ja, so. Siehst du, dem ging es wahrscheinlich genau wie mir. Dass ich denke, ja krass, einfach ganz andere Lebenswelt, noch anderes Aufwachsen. Wie haben denn deine Eltern dann auf diese Popmusik reagiert? Das war ja damals auch was sehr rebellisches.
Ja, das war feindselig. Die haben natürlich ablehnend reagiert. Meine Brüder, die haben das ja durchgefochten mit dem Tonband. Ich weiß nur, der Spruch war immer, mach das Tonband leiser, Vati muss arbeiten. Mhm. So, das war einfach eine Provokation, dieses Laute und dieser Rock'n'Roll, das kannten die natürlich nicht. Und diese aufmüffige Musik, das war also mit Mühe geduldet, aber natürlich sollten wir, ich war ja auch im Kirchenchor und wir lernten alle ein Instrument und sollten natürlich, das war das Ziel meiner Mutter vor allem, dass wir alle zusammen irgendwie eine schöne Hausmusik machen und jeder spielt ein anderes, was Eltern immer so wollen von ihren Kindern, dass die dann eine kleine, im Grunde ein kleines Orchester.
Ja, ihr wart ja auch zu fünft.
Also ja, hätte ja auch gut geklappt. Der Älteste spielte Querflöte, mein vierter Bruder spielte Geige, die anderen beiden Klavier, ich auch Klavier. So, das hätte schon geklappt. Aber es klappte nicht wegen Elvis Presley und auch wegen Hank Williams. Und ich weiß, mein dritter Bruder, der lernte ja auch Klavier und der spielte wirklich provozierend Country-Songs dann auf dem Klavier, wo er doch eigentlich hätte Bach spielen sollen. Und das war eine totale Provokation für meine Eltern und es war bewusst gesetzt und das funktionierte. Es war sozusagen vor 68 eine Revolte.
Ja. Du warst das Nesthäkchen unter vier älteren Brüdern. Heißt
unter
das,
ist gut gesagt. Ja.
Haben die für dich dann alles durchgefochten und du bist so durchgekommen mit deiner Rebellion? Oder waren deine Eltern bei dir vielleicht als dem kleinen Mädchen, sage ich jetzt mal, besonders aufmerksam oder so? Wie war das?
Die waren, also klar, meine Brüder hatten Sachen durchgefochten. Bei mir war es anders auch, weil ich ein Mädchen war. Es gab schon andere Maßstäbe. Zum Beispiel meine Brüder wurden ja noch verkloppt, ich wurde ja nicht verkloppt. Mhm. So, da achtete meine Mutter speziell, also wirklich sehr, also das war gar nicht, dass meine Eltern so besonders böse waren, das war einfach so üblich. In den Schulen wurde ja auch noch geschlagen mit dem Lineal auf die Hand oder auf den Hintern oder so. Das war in den 50er Jahren so. meine Eltern waren, wie war das? Die Jungs haben was durchgefochten, aber es war trotzdem länger weggehen, waren sie schon. Bei mir als Mädchen war das irgendwie schlimmer, als wenn ein Junge, einer von meinen Brüdern, spät nach Hause kam. So, das war. Und meine Mutter hat, also Aufklärung gab es ja nicht wirklich. Hm. Die hat eigentlich nur mich gewarnt vor Männern. Eigentlich. Und wenn ich heute drüber nachdenke, die ganzen Missbrauchsgeschichten, die jetzt rauskommen, so im Grunde war das nicht so falsch, was sie gemacht hat. Also sie hat auch nicht schlimm gewarnt, aber ich habe mir als, wir hatten ja dann in den 70er Jahren so kam die sexuelle Befreiung und ich dachte, wieso konnte sie mir nicht sagen, dass das auch schön ist, Sex mit einem Mann und so. Wieso hat sie nur immer gesagt, das ist schwierig und dann musste aufpassen und dann. Aber im Grunde hat sie das gemacht, was sie am wichtigsten fand. Sie wollte mich bewahren vor schlechten Erfahrungen. Und dann hat sie eben immer nur gewarnt. Und das habe ich dann ja, ich habe das ja hingekriegt irgendwie mit dem Sex irgendwann. Ja. Dann war ja okay. Aber heute tue ich ein bisschen Abbitte, weil, ja, also zum Beispiel sagte ich, fuhr ja immer nach Stuttgart, weil ich da Ballett gemacht habe, im Bus. Und dann waren, manchmal wurde ich so irgendwie, saß jemand hinter mir und hat mir irgendwas ins Ohr geflüstert oder so, irgendwie so Männer. Und dann hat sie gesagt, ja, manchmal, die war ja Berlinerin, meine Eltern waren ja Berliner. Meine Mutter sagte dann, ja, die kannte das von der S-Bahn. Manchmal, da kommen so Kerls und dann, ja, dann stehst du am besten auf und setzt dich woanders hin. So, das war ihre Aufklärung.
Okay.
Auch nicht genau gesagt, was die dann machen, aber die war ja selber auch nicht aufgeklärt worden. Die hatten keine Sprache dafür. Und das war irgendwie ganz rührend, dass sie dann so durch die Blume mir versuchte zu sagen, ja, das kann irgendwie unangenehm sein und dann musst du eben das selber in die Hand nehmen. Das wollte sie mir eigentlich sagen.
Und dann, was war dann in diesem Elternhaus, das du da beschreibst, schwerer zu vermitteln, dass du in Wahrheit auf Frauen stehst oder dass du in einen künstlerisch-kreativen Beruf strebst und nicht Professorin werden wirst?
Ja, dass ich auf Frauen stehe, wusste ich ja dann noch nicht. Ich bin ich sage ja immer, ich bin über einen zweiten Bildungsweg gekommen. Ich war Ende 30. Meine Eltern, also mein Vater war da schon tot und meine Mutter, der habe ich das natürlich dann auch, sobald ich es merkte, gesagt, aber die war da auch schon ziemlich alt. Und ich will nicht sagen, dass sie schon dement war, aber sie hatte nicht mehr so ihr starres Wertesystem und sie hat da relativ unbewegt drauf reagiert. Also sie fand es irgendwie kein großes Thema. So, also insofern, das war kein Thema. Das mit der Berufswahl war schon ein Thema, denn es galt ja eisern die Devise, begabt darf man sein, aber einen Beruf draus machen ist heikel. So, und da war immer, auch bei meinen Brüdern, glaube ich, die ja ganz liebevoll waren, das war auch nie eine Konkurrenz oder dass ich mich gegen die durchsetzen musste. Dazu waren die ja viel zu alt. Mein ältester Bruder war 11 Jahre älter, mein jüngster Bruder 5 Jahre älter. Das wäre ja gegen die Würde gewesen, dass sie mit mir sich anlegen. Nein, die haben mich verteidigt und waren süß. Die war wichtig war, also schwierig war, die waren so toll, dass ich so beeindruckt war, weil ich dachte, ach, so gut reden werde ich nie können oder so. Die sind ja dann auch 3 von denen sind Juristen geworden und so. Das sind, die konnten auch, die waren auch witzig und wussten immer Sachen so. Und das war, dass ich dadurch eingeschüchtert war, war ein viel größeres Problem, als dass die irgendwie mit mir was irgendwie mich gehauen hätten oder irgendwie doof gewesen waren. Die waren ganz lieb.
Und wie wird man auch eben am Anfang des Gesprächs hast du so gesagt, du hast eigentlich immer noch Selbstzweifel in deinen Verarbeitungsphasen. Da hätte ich ja von außen gedacht, das hat die lange überwunden. Also sowohl eingeschüchtert sein, als auch an sich selbst zu zweifeln.
Also das sitzt so tief. Also ich kenne ja keine Frau, die so alt ist wie ich in den 50er Jahren, Mädchen war, die nicht eigentlich ein geringes Selbstbewusstsein hat. Ausnahme vielleicht, die ich nicht kenne, so Großbürger, Millionärstöchter oder so mit viel Geld. Ich sage ja immer, Grundbesitz verschafft sicheres Auftreten. So, das ist eine andere Sache. Aber sonst die in meinem, aus unserer Klasse, wir haben alle in der Schule uns nicht gemeldet, wir waren alle eher schüchtern und das sitzt so tief dann auch mit dem Selbstzweifel, auch wenn du zum Beispiel in der Schule, ich war ja auf einem humanistischen Gymnasium, da waren immer 2 Drittel Jungs und 1 Drittel Mädchen. Und die Mädchen, die dort sozusagen von ihren Eltern angemeldet wurden, die mussten schon bewiesen haben, dass sie echt schlau sind. So. Und dann war das aber so, dass wir trotzdem nicht selbstbewusst waren. Also wir kriegten die Preise, wir hatten die besten Noten. Also, aber die Jungs haben das Wort geführt, die Jungs haben sich gemeldet. Und das hängt mit diesem Grundmangel an Selbstbewusstsein zusammen, der mit den 50er Jahren zusammenhing, wo Jungs einfach mehr wert waren als Mädchen. Und die Jungs, die Männer, die aus dem Krieg kamen, mussten wieder sozusagen aufgebaut werden. Die kamen ja zerstört aus dem Krieg zurück. Und da war eine ganze Industrie, eine ganze ideologische Industrie, die Benimmbücher und so weiter, waren drauf getrimmt, den Männern wieder Selbstbewusstsein zu geben und die Frauen wieder etwas runterzustufen, die einfach den Laden übernommen hatten während des Krieges, während die Männer im Krieg waren. So. Und deswegen war auch, das war eine ganz deutliche Priorität, wenn jemand ein Kind gekriegt hat, und zwar ein Junge, sagt man, oh toll, und wenn ein Mädchen war, naja. So, und zum Beispiel, ich habe 4 Cousinen, die sind so alt wie meine 4 Brüder. Und wenn ich dann erzählt habe, ich habe 4 Brüder, sagten alle immer, oh, 4 Brüder, super. Und wenn ich erzählt habe, meine Tante, hier übrigens auch Maren heißt, nach der ich heiße, Tante Maren, die hat 4 Töchter, da haben alle gesagt, oh Gott, dann musst du ja 4 Mädchen unter die Haube bringen.
Oh ja.
Also es
ja,
war ganz war klar, Ziel, Mädchen so. Sind, ja. sind nicht so viel wert. Und das musste auch keiner dauernd aussprechen, sondern das war eine Bewertung, die lag unter allem drunter. Und damit hängt es zusammen, dass wir uns immer, wenn wir was Mutiges gemacht haben oder so doll überwinden mussten, oder das ist mir lange geblieben, zu denken, ah, kann ich es wirklich? Mhm. Das kommt alles aus dieser Zeit. Natürlich habe ich mich da befreit und x Therapien gemacht und also, was wir wahrscheinlich die meisten von meiner Generation dann irgendwann gemacht haben, speziell natürlich bei meinem Coming Out und so, war ja alles schwierig. Aber das ist so tief in einem drin, dass es nie so ganz, ganz, ganz weg ist. Natürlich habe ich es irgendwie überwunden und bin selbstbewusst, ja klar, mache meine Sachen. Aber trotzdem, das ist von früher noch drin.
Das stellt jetzt aber für mich eine Verbindung her, die ich davor gesucht habe, als mir nämlich, ich bin durch deine vielen Auszeichnungen gescrollt, ne? Also ihr lieben Maren Kreumann hat mehrere Grimme und deutsche Fernsehpreise gewonnen und. Und im letzten Jahr war der Deutsche Hörbuchpreis dabei für eine Interpretation von Annie Ernaux, der Literaturnobelpreisträgerin, von der du mehrere Bücher eingelesen hast. Und das ist ja immer harter Stoff. Also diese Autorin setzt sich auseinander mit Frauen, Gleichstellung, Sexualität mit vielen Tabus, die sie im Zweifel selber erlebt hat. Ja. Und was sich aus meiner Perspektive da durchzieht, ohne so viel von ihr gelesen zu haben wie du, ist das Thema Scham, das da immer wieder auftaucht. Und da habe ich gedacht, boah, was führt eine Maren Kreumann dazu, sich da immer wieder so reinzuarbeiten?
Ja, weil ich es wiedererkannt habe. Die ist ein paar Jahre älter als ich. Und was die über die 60er Jahre sagt, ich mache ja auch ein Bühnenprogramm über die 60er Jahre in my 60s. So, das ist mein Thema. Natürlich setze ich mich damit auseinander als verhuschtes, verklemmt erzogenes, also schon lustiges und irgendwie freies, aber auch irgendwie, das war eine verklemmte Zeit. So, Mädchen, wie haben wir uns das erarbeitet? Für mich war, also eine schöne Sexualität zu haben, war richtig, das war ein Arbeitsschritt. Sozusagen, da habe ich ein bisschen für gebraucht. Ist das erlaubt? Wie geht das überhaupt so?
Wenn man so wenig drüber spricht, ne?
Es gab kein Sprechen darüber. Es haben ja auch zum Beispiel die Frauen nicht erzählt von den Vergewaltigungen, die sie am Kriegsende zum Beispiel erlebt haben. Das war, als ob sie schuld dran wären. Das war ja ganz, das Schweigen war die Hauptkommunikationsform. So. Und das ist mir bei Annie Ernaux so sofort aufgefallen, dass die so wahnsinnig mutig ist, denn sie beschreibt diese Zeit nicht unter Auslassung von sich selber, sondern sie schreibt genau, wie verklemmt und wie verhuscht sie war und wie doof und wie noch nicht selbstbewusst genug. Also all das, wofür man sich eigentlich dann wieder schämt, weil man nicht aufgeklärt genug war. Von heute ist es ja leicht zu sagen, ich bin aufgeklärt, emanzipiert. Aber damals waren wir es nicht. Und das zuzugeben ist so hart. Und das finde ich so, das ist die Größe von ihrer Literatur, dass sie diese Wahrhaftigkeit hat. Und dass sie sich mit einbezieht in diese Kritik an dieser Situation. Und nicht nur als Opfer, sondern auch als Handelnde. Also die da irgendwie auch mitgemacht hat, weil auch das haben wir gelernt. Man muss sich irgendwie so verhalten. Mädchen muss man irgendwie so aussehen, damit man einen abkriegt und so. Das ist ja ein Denken, was mir völlig fremd war, weil meine Mutter das auch so hasste, dass man einen abkriegt oder dass man irgendwie sich anstrengen muss, dass man einen kurzen Rock hat, damit man auffällt, damit man einen Mann findet oder so. Das fand sie, das hat sie mir weitergegeben als ganz furchtbar und das habe ich total übernommen.
Also das heißt, sie war ihrer Zeit eigentlich schon einen Schritt voraus.
Ja, sie war ja auf der Schule in den 20er Jahren und das war ihre Emanzipation. Mhm. Und da sie hat immer erzählt von den fortschrittlichen Lehrerinnen in Berlin der 20er Jahre, die ihr auch möglich gemacht haben zu studieren. Sie sollte über die mittlere Reife eigentlich nicht rauskommen, von meinen Großeltern ausgesehen. Und da haben die Lehrerin gesagt, die Ilse Schönjan hieß sie, die ist begabt, die soll Abi machen. Und dann hat sie studiert und hat sogar promoviert. So, das war alles nicht vorgesehen. Deswegen war ihr Bildungsweg, war ihre Emanzipation. So. Und deswegen, sie hat immer auch so herablassend ein bisschen, ja, hat sich so lustig gemacht über diese Frauen, die dann 3 Semester Kunstgeschichte studieren und sobald sie einen Mann gefunden haben, hörten
damit
sie auch
zu studieren. Damit sie schön Konversation so, machen können.
Ja, und um einen sozusagen Akademiker zu finden, nur Studierten, weil sie hat ja richtig studiert, sie hat einen Abschluss gemacht, sie hat promoviert und alles Schwierige auch gemacht. So, und da hat sie immer ein bisschen runtergeguckt und das habe ich total übernommen und fand das auch immer unmöglich, wenn so Mädchen so den Jungs gefallen wollten. Und ich hatte doch 4 Jungs zu Hause, 4 Brüder. Das waren doch normale Menschen, da muss man sich doch nicht besonders anstrengen für oder sich so verklemmen oder irgendwie so Sachen, extra Sachen machen, damit man den Jungs gefällt. Also das war, was sie mir eigentlich an Gutem mitgegeben hat. Nur stieß das an Grenzen, weil die anderen Mädchen dann wirklich wussten, wie man das irgendwie macht mit den Jungs. Und ich wusste dann, wie macht man die Haare hoch und wie zieht man den Petticoat an? Also das war mir alles so ein bisschen fremder. Mhm.
So, warst du so ein Tomboy?
Ich war nicht wirklich ein Tomboy, aber ja, Tomboy, das wär nett, das würde eigentlich passen. Ich war einfach ein verhuschtes, ungeschminktes Mädchen mit Brille, die schlau und lustig war.
Und mir hängt gerade noch, du hast vor ein paar Minuten gesagt, du musstest dir deine Sexualität erarbeiten. Jetzt will ich nicht zu intim werden, aber natürlich frage ich mich schon, wie geht das in Zeiten, wo niemand drüber redet?
Oder ja, durchaus probieren und dann der erste Sex war, hatte ich relativ spät, ist auch wahrscheinlich für eine spätere Lesbe irgendwie aufschlussreich, dass es zu spät erst passierte. Und dann merkst du, macht nicht so richtig Spaß und dann musst du ja dich artikulieren, auch dem Menschen gegenüber. Ja. Mit denen du Sex hast und das hatten die Jungs auch nicht gelernt, sondern die sexuelle Befreiung war so, wir sind jetzt dran, wir machen Sex und da haben die Jungs bestimmt, wie es geht. Und so war das in den Liedern auch. Zum Beispiel, ich singe auch in meinem Programm Lieder, die sind eigentlich total frauenfeindlich, weil da aus männlicher Sicht die Sexualität beschrieben wird und die Frauen sagen, ah ja, und nimm mich doch trotzdem, falls sie dich fallen lässt, dann ich bin da, ich werde auf dich warten, ich weiß gar nicht, was ich ohne dich machen soll. Und solche Songs gab es auch, die einfach wieder gespiegelt haben, wie das Frauenbild war. Und das war ein schreckliches Frauenbild. Und es ist mir erst so richtig klar geworden, als ich dieses Programm jetzt gemacht habe, jetzt im Nachhinein. Weil damals, wir fanden es einfach gut, dass es um Sex ging oder um Beziehung oder um das Verhältnis zum anderen Geschlecht. Das war ja das Neue.
Die Gebrauchsanweisung ist ja ein literarisches Genre, das vor allem, ja, oder war damals ein Genre, das vor allem den Mädchen und Frauen vertraut war, von der Waschmaschine, hier überhaupt von der Küche. Und insofern hat es vielleicht auch eine gewisse Logik, dass irgendwann dann auch, ja, Beziehungsfragen, also wie kriege ich einen Mann und wie halte ich ihn, dass das in Form einer Gebrauchsanweisung formuliert wurde. Selbstverständlich auf höchstem musikalischen Niveau. Wishing and hoping and thinking and praying, planning and dreaming, it's light of his charms that won't get you into his arms. So if you're looking to find love, we can share. All you gotta do is hold and love and love and show 'em that you care.
Mir ist auch noch mal was klar geworden, auf eine ganz ähnliche Weise jetzt bei der Vorbereitung, als ich gesehen habe, dass die Weltgesundheitsorganisation erst 1990 gesagt hat, Homosexualität ist doch gar keine Krankheit. Ja. Und da, also da ist mir, also ich glaube, wir beide haben dann jetzt gerade so Beispiele genannt, woran man sieht, wie viel sich ja doch tut.
Natürlich.
In wenigen Jahrzehnten.
Es hat sich so wahnsinnig viel verändert in den letzten.
Während man gleichzeitig das Gefühl hat, oh Mann, wir kommen hier nicht vom Fleck oder wir gehen einen Schritt vor und zwei wieder zurück, manchmal politisch.
Das habe ich auch, aber trotzdem, wir sind so viel weitergekommen. Mhm. Also gerade das Homosexualität als Krankheit, also man hat ja auch nicht über Homosexualität gesprochen, auch da wieder fehlte die Sprache. Ich weiß, dass meine Mutter immer sehr gut über alleinstehende Frauen sprach. Mhm. Und besonders, wenn sie studiert hatten oder einen eigenen Beruf hatten. Und dann sagt sie, ja, die ist so tüchtig. Und dann hatte sie die Formulierung, ja, die ist zu tüchtig für einen Mann.
Ah,
und es war eigentlich eine Umschreibung für Lesbe. Mhm. Es war eigentlich eine Chiffre für Lesbe, aber das hätte sie nicht so gesagt, weil lesbisch das Wort war negativ und das war.
Ja, oder den Gedanken hat sie vielleicht auch gar nicht zugelassen, ne?
Ja, sie hatte eine Cousine, die hatte kurze Haare in den 20ern schon und spielte Hockey. Ich glaube, she had a crush on her. Ja. Also, wenn ich von heute. Aber. Das war Tante, ich weiß gar nicht, wer, Tante Else, glaube ich, hieß sie. Egal. Also da war schon was mit den Frauen und Emanzipation und dass sie so oft von ihren fortschrittlichen Lehrerinnen geredet hat. Sie war keine politische Person, meine Mutter. Sie war nicht links. Ich habe ihr dann irgendwie in den 70ern, als ich so Frauen bewegt war, habe ich ihr das Buch Der kleine Unterschied von Alice Schwarzer geschenkt, was für mich so wahnsinnig wichtig war. Und damit konnte sie gar nichts anfangen. Also Feminismus fand sie aber ganz dumm. Sie war politisch, war meine Mutter konservativ-liberal, würde ich sagen. Also nicht links. Und auch Frauenbewegung fand sie ganz doof. Aber sie war ja selbstverständlich emanzipiert. So diese Variante gab es schon. Und die hat sie mir gut vorgelebt.
1975 wird Alice Schwarzer quasi über Nacht die wohl berühmteste Feministin in Deutschland. Mit ihrem Buch »Der kleine Unterschied und seine großen Folgen. Frauen über sich. Beginn einer Befreiung«. Darin erzählen 16 Frauen von ihrem Alltag und ihrer sexuellen Unterdrückung. Rita, Cornelia, Renate oder Hildegard. Sie sind Ehefrauen, Verkäuferinnen, Studentinnen, Akademikerinnen. Und sie sprechen genauso offen über Hausarbeit, Freundinnen oder Geldsorgen, wie über ihre Ehe, Probleme im Bett, die Figur und den Selbstwert. Die gnadenlos ehrlichen Protokolle sind damals ein Riesending. Das Buch muss schon nach wenigen Tagen nachgedruckt werden. Die Debatte darüber spaltet die Nation und auch so manches Paar. Der Spiegel warnte damals vor dem aggressiven Intellekt von Alice Schwarzer. Tatsächlich trug sie wohl entscheidend dazu bei, dass die Frauenbewegung den Mainstream erreichte. Mit den Erlösen des Buchs gründete sie die feministische Zeitschrift Emma. Heute ist Schwarzer unter FeministInnen allerdings extrem umstritten. Unter anderem wird ihr Transfeindlichkeit vorgeworfen.
Wir surfen jetzt ein bisschen durch deine Karriere, ne? Weil man kann gar nicht alles vertiefen. Aber ich habe an mehreren Stellen gedacht, oh, da war sie ja ihrer Zeit voraus. Also zum Beispiel dein erstes Bühnenprogramm 1982, da ging es schon um Frauenbilder, die du entlarvt hast, wo damals, wenn ich es richtig verstanden habe, man noch gar nicht verstanden hat, warum das politisch ist, wo wir heute sagen würden, offensichtlich ist das ein politisches Thema. Oder dann bei Nachtschwester Kreumann, wo es um so tabuisierte Themen wie Vergewaltigung in der Ehe ging und auch heute in deiner Sendung. Hast du da manchmal auch so einen Moment der Genugtuung, dass du dachtest, ach ja, ich war meiner Zeit voraus. Ich war so ein bisschen hellsichtig fast schon. Und das, also ja. Gibt es solche Momente?
Ja, das stimmt schon, dass ich dann Sachen gemacht habe, die man noch nicht machte. Mhm. So, das hat mir natürlich auch gut gefallen. Aber es war mir auch gleichzeitig nicht so bewusst, dass ich habe mich jetzt nicht als Avantgardistin gefühlt, sondern ich dachte,
ich stelle es mir auch sehr anstrengend
beim
vor.
Beim ersten Programm, beim Stöckelschen Programm, ich hatte gar nicht den Anspruch, dass ich eine Kabarettistin bin. Ich dachte, ich mache so einen bunten Abend und mache so meinen Humor da rein. Mhm. So, und das entpuppte mich als Kabarettistin, weil Kabarettisten wie Dieter Hildebrand oder so das gesehen haben und dann gesagt haben, da haben wir jetzt eine eigenständige Kabarettistin. So, die macht andere Sachen als wir, aber das ist eine Kabarettistin. Den Anspruch hatte ich gar nicht, sondern ich dachte nur, ich mache mal was Lustiges, was ich so lustig finde. Und das war gut, dass ich diesen Anspruch nicht hatte, sonst wäre ich gleich wieder eingeschüchtert gewesen. Und hätte gedacht, ich kann doch nicht Kabarettist, das ist Hans-Dieter Hüsch und die großen Namen, Gerhard Polt oder so.
Diese ganzen Männer
Das bin ich ja nicht. Ich mache einfach was anderes. Und dass das dann auch im Rückblick, also schon damals auch, aber noch stärker im Rückblick sozusagen gewürdigt wird als eine avantgardistische Haltung, natürlich tut mir das total gut, weil es ja auch, das war ja nicht, das war ja nicht so einfach. Also ich musste mich dazu ja schon durchringen, das zu machen. Ich musste auch bequatscht werden. Also die haben auch meine Freundinnen und Kommilitoninnen, die haben gesagt, du musst jetzt mal dein eigenes Programm machen. Die hatte so kleine Auftritte immer gemacht und so. Also ich habe nicht gesagt, ich bin die Größte und ich mache jetzt euch mal ein feministisches Programm, sondern die haben gesagt, so, jetzt musst du auch mal einen ganzen Abend machen und nicht nur die 20 Minuten bei der Gewerkschaft, die du am 8. März singst oder so. So, das war dann schon nötig und da war das ganz toll, dass ich in diesem Hans-Eisler-Chor eben war, das war ein linker Chor und da konnten wir uns ausprobieren und die haben mich haben mir die Möglichkeit gegeben, einzelne Sachen, Lieder eben auszuprobieren, so das Parodistische auch beim Singen, das war eine Stärke von mir oder ist ein Hobby oder mache ich gerne, das dann auszuprobieren und daraus wurde dann irgendwie ganz unabhängig vom Chor dann irgendwann mein erstes Bühnenprogramm. Aber diese Ausprobierphase war wahnsinnig wichtig, weil du brauchst ja ein Gegenüber, du brauchst ja einen Kontext, du bist ja nicht alleine in deinem Zimmer und denkst, ich werde jetzt Kabarettistin, sondern ich habe gemerkt, dann habe ich irgendwie, ja, wie gesagt, die berühmten Gewerkschaftsauftritte, 20 Minuten zum 8. März oder so. Dann habe ich Übergänge gemacht zwischen zwei Liedern und dann haben die Leute halt gelacht. Und da war klar, die Texte kann ich gut diese Texte machen oder so. Du musst ja
so ein Resonanzraum, ne?
Ja, wo was zurückkommt und du merkst, aha, das kann ich scheint's ganz gut.
Aber ich stelle mir das ja auch anstrengend vor, so thematisch der Zeit voraus zu sein, weil ja die meisten im Publikum das noch nicht sind, oder? Also, dass man dann auch viele Anfeindungen bekommt oder Kritik oder Zweifel.
Das war auch so. Also, wir haben auch in so linken Auftrittsorten haben wir gespielt. Ich erinnere mich, die Batsch Cup, wirklich ein ganz toller Ort in Frankfurt, also so ein alter, linker, traditioneller, also ganz toll eigentlich, da flogen die Tomaten. Weil die nicht verstanden haben, beim Auf Du und Du mit dem Stöckelschuh, weil da hatte ich Stöckelschuhe an und sang Schlager. Beides war verpönt. Wenn ich, also als Feministin hat man keine Stöckelschuhe an und Schlager, was, sie singt Schlager? Ein Eisler-Lied, Brecht-Lied, okay. Kästner geht noch. Tucholsky, okay. Ja, das war natürlich ein linkes Bildungsbürger oder Arbeiterlieder oder so. Das ging. Bella Ciao kann man singen oder La Lega, das Lied der italienischen Arbeiterin oder so. Das war sozusagen korrekt. Da sah man, das ist politisch, das ist ein Streiklied, so, das ist politisch. Aber jetzt mich lustig zu machen über einen doofen deutschen Schlager, wo es darum geht, dass die Frau am Quai steht und auf den Mann wartet, das haben sie nicht gleich begriffen, dass das ja im Grunde eine soziologische Betrachtung war. Das andere war immer affirmativ, man hat gesungen, mit der erhobenen Faust, ja, hier, wir streiken jetzt und wir unterstützen die Befreiungsbewegung und so. Das war auch humorfrei. Also das war toll, aber so. Und dieses ironische Vorführen, das war gleichzeitig mit Humor, aber betraf auch ein unterschätztes, verachtetes Genre, nämlich Entertainment und Popmusik. Das merkt man heute manchmal immer noch in den Feuilletons der Zeitung, vor allem der konservativeren Zeitung, wird über Pop nicht so richtig intensiv berichtet. Oder erst, sagen wir mal, in den letzten 10, 20 Jahren.
Was glaubst du, was das heute noch als radikal gilt und das in ein paar Jahren oder Jahrzehnten ganz normal sein wird?
Naja, das politisch Inkorrekte, das ist ein großes Thema. Weil das politisch Inkorrekte muss man sehr aufpassen, das lappt schnell ins Rechte, das lappt schnell ins Konservative. Ich finde aber das Inkorrekte wichtig, weil es so ein zentraler Begriff ist für Humor. Ich will ja, dass die Leute lachen.
Oder stutzen.
Sagen, ins Stolpern kommen, das möchte ich. Und das schaffe ich nicht, indem ich total korrekt alles sage, was man in der SPD aussah oder in irgendeiner Partei, ist egal. Ich meine gar nicht eine spezielle Partei. Was man sagt, wenn man links ist und aufgehört, denkt man das. So, das ist furzlangweilig. Da kann man vielleicht einen Liederabend machen oder vielleicht sogar auch Popmusik mitmachen oder so. Das ist dann subversiv durch das verachtete Genre. Aber ich finde dieses Inkorrekte, das möchte ich mir auch behalten. Ich habe natürlich meine Einstellung, meine politischen Werte und die sieht man auch, aber die kriegt man natürlich total mit. Aber trotzdem möchte ich das auch manchmal über den Haufen werfen und zum Beispiel auch unerwartet Selbstkritik einbringen. dass ich mich lustig mache über eine Art von Menschen, die so ist wie ich. Mhm. Also eine ältere Lesbe, die linksgrün versifft ist und wie die AfD sagt. So, also, dass ich da auch eine Parodie draus mache, zum Beispiel, dass ich die Schwächen oder die, sagen wir mal, die kleinen Irrtümer, zu denen wir neigen, dass ich die auch aufzeige. Weil das auch durch das Überraschende lustig ist. Und außerdem kenne ich mich da gut aus. Es gibt zwei Argumente dafür.
Ja.
Man soll Sachen machen, wo man sich wirklich gut auskennt und wirklich gut beobachten kann. Und das ist dann auch witzig. Und das, da kann es sein, dass manchmal der Beifall von der falschen Seite kommt, dass sie sagen, oh, die hat sich ja auch über eine grüne Position lustig gemacht. Die ist auf unserer Seite. Nein, ist sie nicht. Sie ist nicht auf, ich bin nicht auf deren Seite. Mhm. Das müssen die nur erst, müssen die anderen Sachen sehen, um das zu kapieren. So.
Mir ist auch aufgefallen, auch gerade, also genau das, was du beschreibst, passiert ja auch bei Kreumann, bei dieser ja. Sketch-Show, die du seit ein paar Jahren machst in der ARD.
Als Marens Show 2017 in der ARD startete, gewann direkt die erste Folge den Juliane Bartel Medienpreis wegen des, Zitat, satirisch, bitterbösen, teilweise auch selbstironischen Blicks auf die Geschlechterverhältnisse in Deutschland. Inzwischen gibt es 20 Folgen, in denen Maren in ganz vielen verschiedenen Rollen aktuelle politische und feministische Themen aufgreift. Hier in diesem Sketch spielt sie zum Beispiel eine Polizistin, die nachts von einem Mann zur Hilfe gerufen wird, dessen Auto geklaut worden ist.
Das Verdeck, war das geschlossen oder?
Offen, aber da ist trotzdem alles alarmgesichert.
Waren Sie mit dem Wagen noch vorher in der Waschanlage?
Ja.
Haben Sie was getankt?
Ja, der Wagen war komplett voll. Warum? Worauf wollen Sie hinaus?
Ich will auf gar nichts hinaus. Wie würden Sie denn persönlich die Situation einschätzen? Glauben Sie nicht, dass Sie vielleicht ein bisschen aufreizend geparkt haben?
Aufreizend geparkt?
Ah ja, so ein elegantes Auto und dann oben ohne.
Der Wagen war doch sicher auch teuer.
Ja, sehr teuer. Ja.
Sie geben es also zu?
Ja, was?
Dass er aufreizend geparkt war?
Nein, natürlich nicht.
Können Sie mit hundertprozentiger Bestimmtheit sagen, dass der Wagen gegen Ihren Willen entfernt wurde?
Das Auto ist weg, reicht das nicht?
Vielleicht haben Sie es ja auch ein bisschen drauf angelegt.
Wie bitte?
Ich meine ja nur, wenn man so ein Auto kauft, dann weiß man, dass es die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Man genießt die Blicke der Leute. Dazu war das Auto, ja, das haben Sie selber zugegeben, aufgeputzt fürs Wochenende und Sie hatten noch ordentlich was getankt. Muss Ihnen doch klar sein, dass es eventuell nicht nur bei Blicken bleibt.
Ja, aber es bleibt doch Diebstahl.
Ja, Diebstahl ist natürlich immer gleich so ein großes Wort.
Und da ist mir aufgefallen, diese Show war ja sehr unwahrscheinlich, ne? Dass ja. eine ältere Frau ja. im Mittelpunkt steht, das gab es ja. vorher einfach nicht. Ich ja. glaub, auch deswegen wird es so gefeiert, weil da endlich jemand so eine Lücke füllt. Und dass wir aber auf eine Art von zwei verschiedenen Enden den gleichen Kampf führen, nämlich mehr Aufmerksamkeit. Du für die Belange oder auch die Lebenswelten von älteren Menschen und ich oft für die von ganz jungen Menschen,
ja.
die auch politisch und ja. mit dem, was sie bewegt, unterrepräsentiert
genau,
sind
es
in den
ja,
Medien.
Es gibt ja Diskriminierung von Älteren, aber es gibt ja. auch Diskriminierung von Jüngeren, auch im Beruf, dass zum Beispiel ja. gesagt wird, die hat zu lange Fingernägel und mit den Stöckelschuhen, so eine wollen wir nicht, außerdem ist sie zu jung, die hat noch kein Hirn, hat noch keiner. So, da werden auch junge Menschen, auch junge Frauen werden diskriminiert. Und ja. die Älteren, wir werden sowieso natürlich diskriminiert, weil wir nicht mehr so sexy aussehen, wie das dem allgemeinen Bild entspricht und so. Also da gibt es verschiedene Gründe.
Und
ja,
was,
da könnten wir eigentlich ein Bündnis schließen,
genau.
die Jüngeren und die
Und
Älteren.
Deswegen frage ich dich, wie bist du denn da hingekommen? Also wie hast du dir diese Bühne geholt oder von wem, was sind die Hacks, um sich dann doch Gehör zu verschaffen, wo es eigentlich so unwahrscheinlich ist?
Also ganz wichtig war für mich, ich habe mit Doris Dörrie irgendwann arbeiten dürfen, das war die Serie, die kleine Kurzserie, 6 Folgen, Klimawechsel, da ging es um Frauen im Klimakterium. Und das fand ich großartig.
So.
Ja. In den Wechseljahren. Ich liebte sowieso Doris Dörrie. Ich liebte Männer damals, ihren ersten Film. Ich finde die cool und lustig und eine der wenigen wirklich genuin lustigen Frauen in unserem Kulturbereich, in unserer Gesellschaft. So, und da haben wir ja, da wurde das offen ausgesprochen und sehr, ich spielte eine Gynäkologin, die denn der Konkurrentin die Vagina zunäht, damit sie nicht mehr, weil sie denselben Liebhaber hatten.
Oh
ja, tolle Ideen von Doris. Und ich fand dann einfach, das wichtig, dass ich dazu stand, weil als wir das promotet haben, da war zum Beispiel diese Promotion-Phase total wichtig, weil wir sind in die Talkshows gegangen und ich war die älteste von denen. Es ging um 4 Frauen, die waren alle jünger als ich und ich war schon im Klimakterium oder ziemlich durch. Das heißt, ich war die Einzige, die offensiv gesagt hat, ich bin da schon durch, das ist total okay, man muss drüber sprechen und den Frauen sagen, hinterher kommt noch eine super Phase. So, da habe ich mich sozusagen politisiert in diesem Sprechen über dieses Thema, weil ich einfach die Älteste war. Und dachte ich, das muss ich jetzt auch sagen, weil es kann ja kein anderer sagen. Die anderen wollten auch nicht so direkt sagen, ob sie im Klimakterium sind oder nicht. Sie waren es vielleicht auch noch nicht. Sie wollten ja auch nicht jetzt älter wirken, als sie sind. Das ist ja für Schauspielerinnen ein wirklich heikles Thema. Ja. So. Und da merkte ich, ich bin da durch. Ich bin sowieso eine Lesbe. Ich bin sowieso komme nicht für diese ganzen heterosexuellen Projektionen, biete ich mich gar nicht so an. Da kann ich auch das besprechen. Und das hat mir wieder einen Schub gegeben in die Richtung für das Thema. Und dann war ich da offensiv und habe auch in Talkshows dann drüber geredet. Ähnlich wie über meine Homosexualität dann, weil wenn du einmal out bist, bist du diejenige, die drüber reden kann. Die ganzen, die nicht out sind, können ja nicht drüber reden. Und die allen ganzen, die sagen, ich bin doch irgendwie, ich bin zeitlos, bin alt, die nicht ihr Alter sagen wollen, die können auch nicht über ihr Alter reden. Also bin ich immer die, die das Wort da geführt hat. Und dann kriegte ich so ein Standing auch. Und dann wusste ich, das ist ein Thema, das muss ich weiter behandeln.
Und hast du das Gefühl, wenn du jetzt über Alter sprichst, dass du das positiv besprechen muss, damit Leute weniger Angst haben? Oder kannst du gut auch die negativen Seiten davon besprechen?
Ich habe natürlich das Gefühl, ich muss hauptsächlich positiv drüber sprechen, weil das so ein blödes Image hat. Also postklimakteriell bei Frauen heißt, da ist überhaupt nichts mehr los und wir wollen, die sehen scheiße aus und haben nur noch Zipperlein und müssen irgendwie Medikamente nehmen gegen Bluthochdruck oder so. So, ich will ja sagen, wie toll das Alter ist, weil du nicht mehr gemessen wirst an diesen konventionellen Vorstellungen. Das ist ja super, das ist ja wie Pippi Langstrumpf in Alt. Ich kann machen, was ich will. So, das wollte ich, dieses wilde, anarchische, was das Alter auch haben kann, das wollte ich natürlich unter die Leute bringen. Dann ist natürlich die Gefahr, dass man zu wenig über das Negative spricht, dass es natürlich auch gibt. Natürlich, ich höre nicht mehr so gut, ich sehe nicht mehr so gut, ich brauche ein bisschen länger zum Text lernen. Mein Fuß ist, wie gesagt, also die Knochen brechen irgendwie.
Du musst dich um deinen Bruder kümmern, habe ich gelesen.
Genau,
ne?
Genau. Ja. Ich habe 2 meiner älteren Brüder sind jetzt deutlich dement und ich muss mich da nicht kümmern. Die haben ihre Frauen, die sich kümmern und ihre Kinder, aber ich möchte dabei sein bei dieser Phase, weil als ich klein war, haben die mich geprägt und ich habe so vielen von denen gekriegt und so jetzt sollen die von mir auch was kriegen, so denke ich. Natürlich, das Schlimmste am Alter ist, dass die nahen Menschen sterben oder krank werden. So, das will ich überhaupt nicht leugnen, aber das sagen andere Menschen ja auch. Es wird ja viel gejammert über das Alter, also die Jammerfront muss ich eigentlich nicht bestärken. Ich will nur korrekt sein und sagen, nein, es ist ja auch nicht alles gut. Ich merke ja schon, dass ich auch zum Beispiel, wenn ich sage, ich mache jetzt eine Pause, ich muss ein bisschen langsamer treten, dass ich nicht mehr ganz mich so strapazieren kann wie früher. Mhm. So einfach von einem Projekt zum anderen. So, das hängt auch natürlich mit dem Alter zusammen. So, das gebe ich auch zu. Trotzdem ist es eine super Phase, finde ich. Gerade für Frauen, die so viel mehr Freiheiten kriegen nach dem Klimakterium.
Das heißt, deine Botschaft wäre, weil viele, die uns jetzt zuhören, die sind halb so alt wie du oder noch jünger.
Ja, klar.
Und aber glaube ich, deswegen finde ich es auch so schön, dass du darüber sprichst, weil ich glaube, da würde ich mich auch nicht ausnehmen, dass wir noch vielleicht ein eindimensionales oder wenigdimensionales Bild von Alter haben und man da eher so hinguckt und ein bisschen Sorge hat und vielleicht auch umgekehrt den Stress von, oh Gott, ich muss ja dann jetzt alles erleben. Aber das klingt gerade so, als könnte man sich auch gewisse Sachen einfach für später vornehmen und sagen, da kann ich die viel befreiter
erleben. Da kann man noch so viel, man kann auch Neues lernen. Also man kann nämlich noch gut lernen. Ich finde das Alter eine super Phase, um was Neues zu lernen. Zum Beispiel, oder eine neue Sprache noch zu lernen oder also zum Beispiel, ich habe neulich was gemacht, was eigentlich totaler Wahnsinn war. Ich habe bei The Masked Singer mitgemacht. Das ist eine Sendung beim Privatfernsehen, wo man in einer tollen Maske ist und man sieht nicht, wer das ist und man muss singen. Das war echt eine Herausforderung. Das fiel mir auch nicht leicht. Es war sehr schwierig, ehrlich gesagt. Aber ich hatte einfach Lust, es zu machen und dachte, cool, das ist ein tolles Prinzip, weil es nicht auf die Physis ankommt bei der Performance. Man muss irgendwie was anderes finden und man kann nicht jetzt mit großem Busen, schlanker Taille, langen Beinen oder so rummachen, sondern man ist in einem Kostüm
nicht
drin.
In Stöckelschuhen.
Und muss was anderes in sich mobilisieren. Und Und dann, ich hatte auch Lust, so durch das, die Gesangsstimme zu parodieren. Das ist ja eine Stärke von mir, das mache ich ja in meinen Shows auch so. Und es war auch irgendwie, es war ein tolles Abenteuer, hat mir auch meine Grenzen gezeigt. So, aber es war auch toll, dass ich das gemacht habe. Es war was Neues und ich habe mich da reingewagt. Ich habe sozusagen meine Komfortzone verlassen.
Stark, ja. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch so ein Klischee, das ich mit Alter verbinde, dass Menschen, je älter sie werden, dass es immer unwahrscheinlicher wird, dass sie diese Komfortzone verlassen. Das finde ich richtig cool, dass du das gemacht hast.
Ach, schön, dass du das sagst.
Wirklich.
Das freut mich. Ja, ich bin aber ziemlich schnell rausgeflogen. Bei der zweiten Möglichkeit schon rausgewonnen. Das war ein bisschen schneller, als ich gehofft hatte. War jetzt nicht so happy. Aber war auch okay. Es ist ein Spiel. Also das Spiel beruht darauf, dass in jeder Sendung einer ausgewählt wird. Da muss man damit rechnen, dass man derjenige ist.
Kann jederzeit
soweit
sein.
War okay. Aber trotzdem war es irgendwie schön, das zu probieren.
Ich habe jetzt, bevor wir gleich unsere Zeit schon abgelaufen ist, müssen wir noch über den Fragebogen sprechen. Wir schicken ja den Gästen immer im Vorfeld einen Fragebogen, personalisieren den auch so ein bisschen. Und auch du hast dir die Zeit genommen, den auszufüllen. Und meine Kollegin hat neulich gesagt, Eva, die Maren hat den Fragebogen ausgefüllt, aber es war der falsche. Und sie hat dir, ich glaube, du hast es gar nicht gemerkt. Oder vielleicht doch. Sie hat dir aus Versehen den von Jonas geschickt, dessen Frage am Anfang kam, dem Handwerker. Ja. Weshalb du dann unter anderem die Frage beantwortet hast, was kann man von Holz lernen? Und du hast sehr ausführlich geantwortet. Und ich habe gedacht, wow. Also
da habe ich es noch nicht gemerkt, dass es der falsche Fragebogen ist. Nur bei der anderen Frage. Ach so, das ist wahr, was kann man von Holz lernen? Ich fand die Frage ganz originell.
Genau, es bringt einen so schön auf, wenn man auf einmal über sowas nachdenken muss. Ich glaube, du bist dann drauf gekommen bei der Frage, was hat sich verändert, seit du Vater bist.
Da bin ich drauf gekommen.
Also Entschuldigung nochmal, es war eine Verwechslung. Aber
nein, total okay. Aber das mit dem Holz fand ich auch interessant, weil ich finde ja Holz ein ganz angenehmes Material.
Ja, ja. Und das Schöne ist, also dann eure Antworten standen dann übereinander in unserer Auswertung. Also für die Hörer, man füllt den so digital aus.
Ja.
Und tollerweise bei der Holzfrage wussten wir nicht, wer von euch welche Antwort gegeben hat. Weil Jonas hat geschrieben, dass man von Holz lernen kann, dass es was Schönes sein kann zu altern. Oh. Und ich dachte so, oh. Das ist ja eine Antwort, die könnte genauso auch von dir kommen.
Ja, ich habe sowas Ähnliches, glaube ich, auch geschrieben.
Also du hast geschrieben, dass das Natürliche am schönsten ist und dass etwas, was man gut behandelt und wertschätzt, sehr lange hält und schön bleibt und mit dem Gebrauch haltbarer wird. Das fand ich richtig schön. Aber auch, also ich dachte, wie lange hast du, als jemand, die jetzt sonst nicht so viel über Holz nachdenkt, gebraucht, um auf diese Antwort zu kommen?
Ja, das fiel mir ganz leicht, weil das sowas Sinnliches ist und weil ich zu Holz ja wirklich auch einen Bezug habe. Also Stühle, Tische.
Genau, haben wir alle, ne? Hat Jonas auch gesagt.
Ich habe einen starken Bezug zu Holz.
Ja. Ich will euch natürlich auch nicht Marens sehr gute Antwort vorenthalten auf die Frage, was hat sich verändert, seit du Vater bist? Da hat sie geschrieben, Zitat, Vater werden hätte ich mir vorstellen können, Mutter werden ja eher nicht. Ja, pass auf. Und deswegen habe ich mir gedacht, weil das so gut geklappt hat, habe ich dir noch mehr Fragen mitgebracht, die ich irgendwann mal anderen Leuten gestellt habe.
Ja.
Und zwar sind das immer Entweder-Oder-Fragen.
Ja.
Und du wirst merken, also sie sind wirklich nicht für dich gedacht.
Ja.
Vielleicht kommen die Leute, die schon länger Deutschland 3000 hören, drauf, wem ich sie ursprünglich gestellt habe. Aber du darfst einfach dich immer entscheiden.
Ja.
Lieber eine Stunde draußen skateboarden oder drinnen ein Sachbuch über künstliche Intelligenz lesen?
Skateboarden kann ich nicht, aber draußen würde ich in dem Fall, glaube ich, im Moment vorziehen.
Zwei Wochen Wanderurlaub mit Anton Hofreiter oder Horst Seehofer?
Ja, schon mit Hofreiter.
Drake oder Jay-Z?
Was?
Das sind zwei Rapper.
Ach so, Jay-Z, ich verstehe.
Kannst du nicht, Der Drake, ging auch ursprünglich an Teddy Teclebrand, der hatte darauf eine Antwort.
Ah ja.
Große Roman.
Ich kenne aber den Namen, jetzt wo du es sagst, weiß ich, geschrieben kann, aber ich kann dazu nichts sagen.
Große romantische Gesten, dafür oder dagegen?
Eher dagegen.
Ja?
Mhm.
Was sprichst du besser, Englisch oder Türkisch?
Natürlich Englisch, obwohl ich immer finde, dass ich Türkisch mal lernen müsste, weil wir ja so viel mit türkischsprachigen Menschen umgeben sind. Ich merke mir zum Beispiel systematisch seit Jahren türkische Vornamen, männlich und weiblich, weil ich denke, ich will nicht nur Heidi, Barbara und Renate kennen, sondern auch Selver, Sehra und so weiter.
Stark.
Sibel, Meral.
Fari Yadim hat die Frage ursprünglich bekommen.
Ja, ich habe mal Türkisch angefangen zu lernen.
Stark.
Aber habe ich dann aufgegeben. Ich habe ja mehrere Sprachen gelernt und Türkisch finde ich gerade als Berlinerin könnte man, also ich habe gerade auch wieder überlegt, vielleicht wird Türkisch die Sprache, die ich lerne. Oder Portugiesisch, weil beim Masked Singer habe ich mir vorgenommen, ich singe ein Lied, da geht es ja darum, dass man nicht erkannt wird. Da habe ich gesagt, ich möchte gerne ein Lied singen in einer Sprache, die ich nicht beherrsche. Und da habe ich ein brasilianisch-portugiesisches Krass. Lied gesungen.
Okay.
Lambada.
Und das heißt, du brauchst jemanden.
So, und dann dachte ich, Mensch, das könnte ich aber Portugiesisch wirklich als mein Altersprojekt machen, dass ich das lerne. Und dann habe ich wieder gedacht, jetzt wo ich länger in Berlin bin und Gemüseladen. Und dann, zum Beispiel bei mir gibt es einen Gemüseladen, der heißt Ösen Kardeschler. So, und dann dachte ich, ich bin schlau mit Sprachen. Und da habe ich gesagt, das Ösen ist ein Vorname, das heißt bestimmt Gemüseösen, so wie man sagt, Gemüse-Schumann oder so. Und ich dachte immer, Kardeşler heißt Gemüse. War ich ganz sicher. Ösen. Und dann hatte ich einen türkischen Taxifahrer neulich und da habe ich den ausgefragt. Und dann sagte er, Kardeşler heißt Geschwister.
Ah, und auf einmal...
Ösen Kardeşler, Geschwister ja. Ösen. So, habe ich aber wirklich lange Zeit falsch gelingen, weil ich überzeugt war, Kardeşler heißt.
Aber gut, dass du gefragt hast, hast du direkt ein neues Wort gelernt. Ja, und deine Aussprache klingt für mich auch... Also ja, als Laien auch sehr professionell.
Dankeschön, ja, habe ich auch. Ich kann auch dieses kann ich gut sprechen. Das ist, können wir nicht, dieses I ohne I-Punkt. Türk Havayollere zum Beispiel. Ist auch mein Ehrgeiz, dass ich liebe ja auch Dialekte, dass ich das Türkische wenigstens aussprechen kann, wenn ich es schon nicht spreche.
Aber siehst du, das liebe ich so an diesen Entweder-Oder-Fragen. Die holen Sachen raus. Ein paar habe ich noch. Ökosystem See oder Ökosystem Wald?
Ah, schwer. Schwer. Also häufiger bin ich im Wald, aber See finde ich auch ganz toll.
Okay, du kriegst
ja Wasser. Ich schwimme ja im Sommer immer 1000 Meter oder jedenfalls lang.
Jeden Tag mal, oder wie?
Na, ein paar Mal die Woche, so wie ich kann, so wie ich es schaffe. Also dass ich so statt gehen, schwimme ich dann so 40 Minuten oder irgendwie so.
Wen hörst du lieber, Prince oder die Prinzen?
Ach, auch nicht, das kann ich nicht gegeneinander, das ist so unterschiedlich. Ja,
das
so
ist
unterschiedlich.
Bei den Fragen.
Ich höre sie beide auf eine Art gerne und Sebastian Krumbiegel mag ich sowieso sehr gerne. Das ist so ein angenehmer, toller, liebevoller politischer Mensch, den mag ich wahnsinnig gerne. Also ich könnte nie gegen ihn eine Aussage machen, aber Prince finde ich schon auch toll.
Zwei habe ich noch, was ist schwieriger, Trecker fahren oder Motorrad fahren?
Ich glaube Motorrad fahren. Denke ich, weil es irgendwie auch immer schneller ist als Trecker fahren. Ich glaube, Trecker kann man relativ schnell lernen.
Heutzutage gibt es, glaube ich, auch viele selbstfahrende Trecker. Die haben dann so ein GPS und fahren so ein Feld einfach ab.
Ah, wie diese Mähmaschinen.
Ja, genau, sowas.
Ah, ja.
Kommt wahrscheinlich drauf an, wofür man den benutzt. Ja. Und auch diese Frage, wo bemerkt war, ursprünglich für jemand anders. Wenn du es dir aussuchen müsstest, wärst du lieber nochmal 20 oder jetzt schon 40?
Ja, das wahrscheinlich das Ältere. Da habe ich doch schon ein paar Sachen hinter mich gebracht, die anstrengend waren. Mhm. Wahrscheinlich doch 40. 20 ist auch irgendwie ganz süß, aber da ist ja alles noch vor einem. Wirklich der ganze harte, schwere Weg. Puh, wo man auch alleine ist und wo man sich irrt und wirklich in die Irre geht und dann nach einer Weile erst merkt, es ist der falsche Weg und so. Das müsste ich ja alles nochmal machen. Ich glaube 40.
Guck mal, das nehme ich als Schlusswort. Wirklich, vielen Dank, Maren. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich mag, wie wir so abgewogen sind. Vielen, vielen Dank.
Danke dir, das war schön für mich.
Das war eine gute Stunde mit Maren Krollmann. Und ich glaube, ihr versteht jetzt, was ich am Anfang der Folge damit gemeint habe, oder? Dass da so eine herzliche Wärme im Studio war. Ich fand super, dass sie gesagt hat, dass sie länger dazu braucht, sowas zu verarbeiten. So geht es mir nämlich auch. Ich habe in den letzten Wochen seit unserem Gespräch in den verschiedensten Situationen daran zurückdenken müssen. Zum Beispiel auch jetzt während der Koalitionsverhandlungen. Weil Maren mir bewusst gemacht hat, dass politischer Fortschritt zwar in der Gegenwart oft eher wie politischer Stillstand aussieht. Wie so ein dauerhaftes Ringen, in dem man kaum vom Fleck kommt. Aber wenn man einige Jahre rauszoomt, wird einem bewusst, wie weit wir als Gesellschaft gekommen sind. Sei es in Sachen Gleichberechtigung, sexuelle Aufklärung oder auch Comedy. Falls ihr euch also für eine Sache engagiert oder euch eine politische Veränderung wünscht, dann hoffe ich, dass euch diese Folge ebenso inspiriert hat wie mich. Und wenn ihr jetzt direkt noch eine hören wollt, dann empfehle ich meine gute Stunde mit Anke Engelke aus dem letzten Sommer. Ich glaube, die schließt sowohl inhaltlich als auch vom Vibe ganz gut an diese hier an. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich auch auf Instagram und natürlich in eurer Podcast-App. Jeden zweiten Mittwoch gibt's eine neue gute Stunde. Uns hilft es übrigens sehr, wenn ihr Deutschland 3000 da bewertet oder eine Rezension schreibt. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann nehmt euch doch vielleicht kurz 2 Minuten, womöglich direkt gleich während des Abspanns. Danach kommt dann auch noch eine, ja, Mini-Belohnung. Da könnt ihr nämlich schon die Frage hören, die Maren mir für meinen nächsten Gast mitgegeben hat. Das wird die Unternehmerin und Influencerin Madeleine Alizadeh sein, alias Daria Daria. Und außerdem habe ich auch wieder einen ARD-Werbeblock für euch, dieses Mal für CUT, das Virus, das uns trennt. In dem Storytelling-Podcast geht es darum, wie Corona alles verändert hat. Meine Kollegen und Kolleginnen vom WDR haben dafür ein Geschwisterpaar getroffen, das sich entfremdet hat, durch die Pandemie und die politischen Maßnahmen dazu. Er sieht seine Freiheit in Gefahr, radikalisiert sich und sympathisiert mit der Querdenker-Szene. Sie trägt Maske, will sich solidarisch zeigen und lässt sich sofort impfen. Der Podcast blickt dabei auch aufs große Ganze und geht der Frage nach, welche Fehler gemacht wurden in der Politik, den Medien und in der Wissenschaft. CUT, das Virus, das uns trennt, findet ihr jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link packe ich euch auch in die Shownotes. So, das war es erstmal von mir. Bis in 2 Wochen. Ich freue mich.
Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Redaktion Merle Hömberg und Ruby Ann Schwietal. Gästemanagement Axel Schöning. Produktion Merle Hömberg und Axel Schöning. Social Media Kim Vanessa Schang. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.
Ah, und ich brauche natürlich für meinen nächsten Gast noch eine Frage von dir. Es kann wirklich alles sein. Ist auch fies, ohne zu wissen, wer kommt, aber das macht es auch so reizvoll, finde ich.
Was bedeutet Essen für dich?
Oh, sehr gut. Darüber, dann werde ich eine gute, wenn ich das auch an den Anfang stelle, dann habe ich eine gute Stunde mit dem Gast, rede ich über Essen. Nee, super. Vielen Dank. Es hat richtig Spaß gemacht. Danke, dass du dich so in jede Richtung mitgenommen hast.
Ja, es hat mir großen Spaß gemacht mit dir. Wirklich, schön, ganz toll.
Schön, freut mich.